D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber, Dennis Horn.
Hallo.
Und Herr Pähler.
Hello und Alav, sag ich mal.
Unter der Gürtellinie. Medien machen Schluss mit anonymen Kommentaren.
Vor dem Einschlag. Deutschlands Fernsehbranche hat Angst vor Netflix und Co.
Außer Rand und Band. Der Jecke Herr Pähler nimmt sich Zeit für eine Büttenrede.
Hinter den Kulissen. Wir lösen Mediengeheimnisse und geben Karrieretipps.
Das sind unsere Themen heute für eine Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung. Ja. Soll ich die auch sagen dann?
Oh, soll ich sie vorlesen? Die kommt heute vom Herausgeber der FAZ, Frank Schirmacher. Er kritisiert, dass viele Menschen offenbar nicht mehr ohne soziale Netzwerke und Smart Devices leben können und so zu Cyborgs würden. Zitat, die Menschen, von denen Facebook, WhatsApp, Google oder Apple wissen, haben alle eins gemeinsam, sie sind mit der Maschine verschmolzen. Und die zweite Meinung kommt heute von Herrn Pähler.
Immer wenn ich sowas höre, da kriege ich ja echt einen Hals, denn ich finde immer diese ewigen Fortschrittspessimisten und Besserwisser aus der analogen Welt. Sicher, es mag Menschen geben, die ihr Smartphone allenfalls zum Schlafen aus der Hand legen, aber davon zu sprechen, dass jeder, der Facebook, WhatsApp, Google oder andere Dienste nutzt, zum Cyborg werden würde, das halte ich echt für maßlos übertrieben. Was hieße das denn, wenn wir zu Maschinen würden? Ja, wir hätten keine Gefühle mehr, würden im Grunde keine Individuen mehr sein und ein soziales Zusammenleben, das gäbe es auch nicht mehr. Ich jedenfalls kenne viele Leute, die sehr viel im Netz unterwegs sind und immer auch das smarteste Endgerät haben und die trotzdem Gefühle haben, Freunde, ein eigenes und auch soziales Leben. Ich glaube, irgendwie ist es wie immer mit dem technischen Fortschritt. Dieser hat immer positive und auch negative Folgen für unser Leben. Wichtig ist nur, dass wir eben uns das bewusst machen und wissen, wie damit umgehen. Und Sie, lieber Herr Schirmacher, glaube ich, Sie wissen das scheinbar nicht.
D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien.
Was mit Medien? Das anonyme Medienmagazin heute mit Schnuffelhase 07 und Herr Pähler. Das ist dir als Name, glaube ich, anonym genug schon, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Mein Leben ist ja sowieso ein reines Pseudonym und es gibt den Namen Pähler 800 Mal in Deutschland. Die Hälfte davon in etwa über den Daumen sind Männer. 400, die auch so heißen könnten. Ich glaube, das reicht mir auf jeden Fall aus an Anonymität.
Was hältst du eigentlich von Nutzerkommentaren im Netz, auf den ganzen Websites der Medien, in den Kommentarspalten unter den Artikeln?
Da bin ich hin und her gerissen. Ich denke immer, eigentlich ist das doch eine tolle Sache. Da kriegen wir als Medienschaffende so direktes Feedback, ja, und können vielleicht auch mal gleich spüren, wie unsere Themen und Artikel so ankommen. Dann denke ich aber immer selber, Herr Pähler, wie nimmst du eigentlich diese Kommentare wahr? Und dann stelle ich immer fest, ich lese eigentlich immer nur die Artikel und die Kommentare dazu gar nicht, weil mir die eigentlich irgendwie gar nichts sagen und ich viele so belanglos finde. Also ich weiß es auch nicht. Ich bin da wirklich nicht Fisch und nicht Fleisch, hin und her gerissen.
Ich möchte dir jemanden vorstellen, der ja, ich sag's mal diplomatisch, gar nichts von Nutzerkommentaren hält. Er heißt Michael Martens, arbeitet als Korrespondent für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Er hat im ABZV ein Interview gegeben. Das ist das Bildungswerk der Zeitung. Da hat er gesagt, ich bemühe mich, Internetkommentare zu ignorieren. Im Gegensatz zu den Lesern der FAZ-Printausgabe sondern viele Kommentatoren der Schnorrer-Ausgabe im Internet vornehmlich Unsinn ab. Um in jedem 10. Kommentar vielleicht etwas Interessantes zu entdecken, mag ich mich nicht durch einen Berg von Meinungsmüll und Geplapper lesen.
Also man kann natürlich jetzt sagen, da muss vielleicht was dran sein, wenn das die FAZ sagt, weil da sitzen ja ganz viele schlaue und kluge Köpfe. Aber das, also ich sag's mal so, diplomatisch, ich finde das wiederum jetzt etwas verwirrend, dass jemand das so krass formuliert und im Jahr 2014 die Online-Ausgabe immer noch als Schnorrer-Ausgabe bezeichnet. Also das finde ich ein bisschen harter Tobak und persönlich finde ich es, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß.
Ja, wobei er ist nicht der Einzige, der zumindest grundsätzlich so ein Problem mit der Kommentarkultur im Netz hat. Ne? Also Hart aber fair im Ersten hat ja Anfang des Jahres auch umgestellt. Hier, das ist der Ausschnitt, den habe ich mal mitgebracht, in dem Frank Plassberg und Brigitte Büscher das angekündigt hatten. Das war eine Sendung, in der ging es unter anderem um die FDP.
Diese FDP hat verloren, schreibt Darius.
Ja, wer ist Darius? Das bringt mich auf ein Thema, was mich seit mehreren Wochen bewegt, wenn wir hier stehen. Darius kennt keiner. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ich habe auch einen gefunden, der nennt sich Wahlbetrogener. Der fragt sich, welchen Imagewechsel Lindner meint. Es ist doch immer der gleiche neoliberale Brechreiz wie vorher. Oder jemand schreibt, Politik verdrossen. Dieses Land ist so kaputt und wird von der Politmafia in Grund und Boden gestampft. Das kann man alles schreiben im Internet und da irgendwas drüber schreiben. Nur die Menschen, um die es hier geht, die angeblich unser Land in Grund und Boden machen, die sitzen da mit Gesicht und mit Namen und kämpfen mit offenem Visier. Und ich habe eine Bitte für das kommende Jahr. Wir sind in der Vorweihnachtszeit. In unserem Gästebuch, wir wollen es probieren, wollen wir nur noch auch scharfe Kritik bringen, klar. Aber nur, wenn der Name darüber steht oder vielleicht auch ein Foto mitgeschickt wird. Bei Facebook machen wir das schon so. Wollen wir das einfach mal probieren?
Also das ist die Ankündigung von Frank Plassberg. Da gibt's Applaus vom Publikum. Und dann legt Brigitte Büscher am Ende nochmal nach.
Ja. Ja, es ist auf jeden Fall schade, weil es gibt so viel spannende Meinungen. Aber Harry Hirsch, Matthias Mumm und Graf Bockwurst haben jetzt einfach ausgedient bei uns.
Tja, das scheint also echt ein Thema zu sein, das die Medien wirklich beschäftigt. Ich weiß auch noch, der Deutsche Presserat hat ja auch angekündigt, dass er gerade an Regeln für Kommentare im Netz arbeitet. Und heute hat dann noch ein wichtiges deutsches Medium angekündigt, dass es nur noch Kommentare von registrierten Nutzern akzeptieren wird. Und zwar Handelsblatt Online. Und dessen Chefredakteur Oliver Stock ist jetzt zu Gast bei Was mit Medien. Guten Abend, Herr Stock.
Ja, guten Abend.
Harry Hirsch, Matthias Mumm, Graf Bockwurst und Konsorten, haben die auch bei Ihnen so viel und unwirsch kommentiert oder warum jetzt diese Entscheidung?
Ja, es gab in der Tat unglaublich viele Kommentare, die anonym daherkamen und wirklich unter der Gürtellinie kommentiert haben. Was wir brauchen, ist eine Kommentarkultur. Wir wollen ja, dass wir Anregungen haben, dass wir Widerspruch finden, aber dass wir Argumente austauschen. Und was wir erreicht haben in der Vergangenheit mit unseren Kommentaren war eigentlich, dass wir Schmutz um uns geworfen haben, beziehungsweise die Kommentatoren ihre vermeintlichen Gegner mit Schmutz beschmissen haben. Und das müssen wir irgendwie in den Griff bekommen.
Wie sehen denn die Regeln jetzt konkret aus bei Ihnen?
Na, das ist ganz einfach. Also jeder, der bei uns kommentieren will, der muss sich registrieren lassen. Und das führt dann dazu, dass wir sehen, wer dort sich registrieren lässt und im Zweifelsfall sagen können, okay, wenn dieser Leser oder diese Leserin, dieser Kommentator Unflätiges von sich gibt, dann werden wir ihn künftig sperren. Dann kann natürlich Folgendes passieren, dass er sich dann wieder unter einem anderen Namen registrieren lässt und unter einer anderen E-Mail-Adresse. Also wir werden nicht ausschließen können, dass wir weiter auch Kommentare haben, die wirklich nichts zur Sache weiterbringen. Aber wir werden auf jeden Fall das Ganze schwerer machen. Es wird schwieriger sein, immer wieder uns mit Schutz zu überschütten oder Themen einfach unsachlich zu kommentieren. Man muss künftig sich eben immer wieder registrieren und das ist eine Hürde, die wir da haben.
Wie wollen Sie denn kontrollieren, welche Nutzer echt sind und welche nicht? Jetzt hören wir Sie gerade schlecht, wenn ich Sie unterbrechen darf.
Ja, jetzt geht's vielleicht besser. Ja. Letztlich können wir das nicht. Wir können nicht wirklich kontrollieren, also mit diesem System, was wir jetzt geschaffen haben, können wir nicht wirklich kontrollieren, ob das ein Klarname ist oder nur ein Nickname. Das ist uns auch nicht so wichtig. Wichtig ist einfach, dass wir sagen, hier gibt es eine Hürde, ihr könnt nicht einfach so das, was euch in den Kopf kommt, eben mal ins Internet stellen und in die Welt hinauspusten, sondern ihr müsst diese Hürde nehmen, ihr müsst euch registrieren lassen, ihr müsst eine E-Mail-Adresse hinterlegen, die lässt sich ja auch zwar in 10 Minuten, aber immerhin nicht in Sekunden anlegen und dadurch einfach so einen Nachdenkprozess bei den Lesern auslösen. Und wir hoffen, das hilft einfach ein bisschen das Niveau zu heben.
Aber jetzt konstruieren wir vielleicht nochmal den Fall, da geht es um ein Thema, das betrifft ein Unternehmen, eine Partei, eine Organisation und da möchte vielleicht eine Person, die eben genau dieser Organisation auch arbeitet, sich vielleicht auch gerne zu Wort melden, als Insider, wenn man so will, muss aber dann natürlich irgendwie befürchten, wenn er das unter seinem echten Namen macht, dass er natürlich da quasi für abgestraft wird und dann Restriktionen fürchten muss. Gibt es nicht auch einen Grund zu sagen, wir schaffen auch den Raum für anonyme Kommentare, weil das eben auch etwas Wertvolles ist, was wir nur dann bekommen können?
Ja, es gibt einen Grund. Also wir haben heute unglaublich viele Kommentare bekommen und viel Resonanz auf unsere Aktion bekommen. Und was mir sehr hängen geblieben ist, ist das, was ein Leser oder eine Leserin geschrieben hat. Die hat geschrieben, also denk mal an Oscar Wilde und der hat gesagt, setzt den Menschen eine Maske auf und sie sagen die Wahrheit. Das spricht eben dafür, aus der Anonymität oder aus einer anderen Identität heraus reden Leute eher die Wahrheit. Das mag schon sein. Das ist auch weiterhin möglich. Wir erlauben durchaus diese Nicknames, das können wir so ohne weiteres nicht überprüfen. Und wir können natürlich auch sagen, die E-Mail-Adresse, die mag ja auch irgendwo hinführen, wir wissen nicht genau wo. Wir haben einfach nur eine Hürde eingezogen, die ist etwas höher als vorher. Und so denken wir, dass es möglich sein wird, dass die Leserinnen und Leser einfach ein Stückchen länger nachdenken als vorher. Aber Anonymität ist nach wie vor natürlich möglich, ist allerdings nicht gewünscht.
Haben Sie überlegt, was Sie machen, wenn diese Hürde nicht ausreicht?
Wir hoffen, sie reicht einfach aus. Wir können natürlich immer weitergehen. Wir können sagen, wir können irgendwelche Identifizierungsverfahren durchführen. Wir können am Ende die Hausbank dazu übergehen, dass man sich eben sehr deutlich ausweisen muss, wenn man kommentieren will. Aber ich glaube, das führt das Internet ab absurdum. Das Internet lebt davon, dass es eine Beziehung gibt zwischen demjenigen, der ein Produkt oder einen Text oder etwas ins Netz stellt, der etwas anbietet, und demjenigen, der das konsumiert, der das haben will, der darauf jedenfalls reagieren kann. Das ist eine der wichtigsten Funktionen, die wir im Netz haben. Und die wollen wir auf gar keinen Fall aufgeben. Die wollen wir auf gar keinen Fall uns kaputt machen lassen. Und deswegen appellieren wir eigentlich an unsere Nutzer im Sinne dessen, was wir da für ein geniales Medium haben, dieses Medium auch nicht durch eigenen Schmutz und durch eigenes Fehlverhalten kaputt zu machen.
Hätte nicht eigentlich einfaches Moderieren gereicht?
Ja, dann lachen wir, moderieren von früh bis spät. Also wir haben schlichtweg eine eigene Redaktion eingerichtet. Das sind drei Menschen, drei Redakteure, die von morgens 7 bis abends 21 Uhr bei uns sitzen im Schichtbetrieb und nichts anderes tun als Kommentare moderieren. Das müssen wir tun, weil wir am Ende auch verantwortlich sind für das, was auf unserer Website steht. Und deswegen können wir es nicht hinnehmen, wenn da extreme Äußerungen sich wiederfinden. Das tun wir auch weiterhin. Aber wir hoffen einfach, dass das, was wir im Printgeschäft sehen, dass nämlich die Menschen sich hinsetzen und einen Brief schreiben und oder eine E-Mail schreiben und darüber nachdenken, was sie da tun, dass wir das auch ein Stück weit in den Online-Bereich übertragen können. Aber trotzdem müssen wir weiter moderieren.
Das sagt Oliver Stock, das ist sein Klarname, Chefredakteur von Handelsblatt Online. Sein Angebot lässt ab sofort nur noch Kommentare von registrierten Nutzern zu.
Was mit Medien? Das Medienmagazin ohne Kommentarschranke.
Ohne Kommentarschranke, denn wir haben auch mal ein bisschen rumgefragt, was ihr denn so meint. Würde so eine Klarnamenpflicht dazu beitragen, dass im Netz plötzlich sich alle höflich gesittet und freundlich verhalten? D-Radio Wissen bei Facebook zum Beispiel. Paula Braslavski.
Das ist schon mal ein Klarname vermutlich oder ist das ein Nickname?
Ich weiß nicht, es könnte beides sein. Es könnte erfunden sein oder es ist ihr echter Name.
Egal, was schreibt sie?
Ja, sie schreibt zum Beispiel, Klarnamen im Netz würden überhaupt nicht dazu führen, dass es irgendwie besser würde. Und sie bringt als Beispiel die Aktivistin, die jüngst in Femenmanier zur Bombardierung von Dresden aufgetreten ist. Viele drohen ihr unter Klarnamen aufs Übelste. Also die Leute, die dieser Aktivistin drohen. Ne? Und Sophia Intolerancia, das ist ein...
Das ist, glaube ich, ein echter Klarname.
Fake-Name.
Ach so. Ich dachte, das wäre Spanisch.
Schreibt, das bringt gar nichts. Also zumindest ist das ihr Eindruck, wenn sie so ein bisschen durch Facebook streift. Mhm. Facebook schreiben einige, ne? Also dass Facebook an sich der Beweis schon dafür ist, das klappt gar nicht. Michael Frost auch. Wie sehr die Gürtellinie regelmäßig unterschritten wird, lässt sich doch gut innerhalb der sozialen Netzwerke verfolgen. Mitglieder mit Fake-Namen und Fake-Profilfotos genießen die größte Narrenfreiheit.
Mhm. Gibt es jemanden, der sagt, das ist eigentlich ein guter Ansatz?
Tja.
Hat der Plasberg vielleicht kommentiert? Nein.
Nee, Plasberg hat nicht kommentiert. Du, das sagen gar nicht so viele tatsächlich. Mhm. Ne? Also einer schreibt, Benehmen sollte eigentlich ein Selbstverständnis sein, auch im Netz. Natürlich denkt man, wenn man den eigenen Namen nutzt, mehr darüber nach, was man sagt. Aber wer soll das kontrollieren, dass ich mich auch wirklich mit meinem Namen anmelde? Man ist im Netz eh nicht mehr anonym.
Weißt du, was ich glaube, warum zum Beispiel das Modell Handelsblatt Online doch was bringen könnte? Alleine dadurch, dass es überhaupt eine Hürde schafft. Weil ich glaube, dass viele, die sonst vielleicht geneigt sind, mal eben, ich sage jetzt mal wirklich, irgendeinen Schrott unter irgendeinen Artikel zu schreiben, vielleicht dann doch die Lust nicht haben, sich erstmal zu registrieren. Und dann ist dieser Moment dieser ersten impulsiven, emotionalen Reaktion vielleicht schon vorbei. Und die kommentieren dann halt gar nicht.
Weißt du was, das Ding ist ja jetzt relativ frisch noch. Hart aber fair hat das auch so Anfang des Jahres gemacht. Wir legen das einfach mal hier auf unseren Was mit Medien
Wiedervorlagestapel.
Ja. Und dann gehen wir in einem halben Jahr nochmal ran und checken, was all diese Ansätze hier irgendwie gebracht haben.
Das machen wir. Das ist dann irgendwie im Juli. Juppie!
Ja.
Was mit Medien? Das serviceorientierte Medienmagazin.
Exakt. Und was wir uns ja dringend noch ausdenken müssen, ist, wie wir unseren 10. Geburtstag feiern.
Oh ja!
Übrigens, ja. Wir werden diesen Sommer 10 Jahre alt, was uns niemand glaubt, aber wir sind tatsächlich im Sommer 2004 sind wir gestartet.
Das ist lange her.
Als Podcast noch. Damals. Und wir haben in diesen 10 Jahren ja viele Dinge gemacht, so von denen ich zum Teil echt schade finde, dass sie nicht mehr dabei sind. Ne? Was mit
Beispiel?
Köpfen? Was mit Köpfen ist Geschichte?
War ja nie so mein Ding.
Ja, ich weiß. Aber am Ende ging es doch gut für dich aus.
Ja,
Übung. Ja, in unserem Medienquiz. Das Telespiel Medienkompetenz haben wir nicht mehr. Und ein Riesenverlust übrigens finde ich bis heute unsere alte Kollegin Petra aus dem Jahr 2007, die Medienfee.
Ja, stimmt. Petra, die konntet ihr ja immer alle möglichen Karrierefragen fragen. Also sowas wie, was studiere ich, um in die Medien zu kommen? Wie werde ich Moderatorin oder Moderator? Wie werde ich so toll wie Herr Pähler oder wie komme ich ans Wunschvolo? Alle solche Sachen. Und das Tolle ist, wir haben eine neue Medienfee, also oder so gesagt, wir bekommen eine neue Medienfee. Sie heißt dann allerdings nicht mehr Petra, sondern Anja. Aber das passt ja auch, ne? Anja ist eine holde Fee, die all eure Fragen dann demnächst beantworten kann.
All eure Fragen, alle, die ihr eventuell an sie habt. Und neben der Medienfee drei neue Kollegen, das sind wir selbst.
Die das heißt
Medien,
du und,
ja, und Herr Fiene
und ich. Ja, was machen wir?
Die Mediendetektive.
Cool.
Die drei Mediendetektive blicken hinter die Kulissen des Medienbetriebs und beantworten Fragen, die sich immer so jeder stellt, wenn er mit den Medien so zu tun hat, zum Beispiel.
Was trägt Klaus Kleber drunter?
Ja,
also unter Moderationstisch,
ja,
meine ich, zum Beispiel.
Oder worüber unterhält er sich mit Gundula Gause, wenn am Ende die Musik spielt? Ja.
Das oder ist dann so ein bisschen, ja.
Was könnten noch so typische Fragen sein?
Ach, ich finde so total spannende Fragen. Wie läuft das eigentlich zum Beispiel, wenn Klaus Kleber, bleiben wir bei dem Beispiel, mit Herrn Schäuble spricht, bevor die miteinander sprechen?
Also wir wissen ja nur, was hinterher passiert.
Genau.
Also sie können das alles senden.
Ja, aber was, ja gut, stimmt. Aber was vorher passiert oder wie das überhaupt so läuft, das finde ich spannend. Also die für Medienschaffenden ganz alltäglichen Fragen, die aber vielleicht jemand, der nicht in den Medien arbeitet, überhaupt gar nicht weiß oder vielleicht noch nicht mal drüber nachdenkt.
Und die wir alle Klaus Kleber stellen.
Alle. Deswegen freut euch auf Anja, unsere Fee und Klaus Kleber.
Nein, natürlich nicht. Also wir stellen sie allen möglichen Leuten, ja, wanzen uns überall rein und ihr könnt uns eure Fragen und Aufgaben schicken an unsere Medienfee oder für unsere drei Mediendetektive, an was mit Medien bei Twitter, was mit Medien bei Facebook oder ihr schreibt uns einfach eine langweilige E-Mail über deradiowissen.de. Ja.
Ihr könnt es auch unter Nicht-Klarnamen machen.
Das ist für uns auch in Ordnung.
Mhm.
Wir würden auch sowas wie Schnuffelhase 07 dann vorlesen, oder?
Ja, auf jeden Fall auch. Bob der Baumeister ist uns herzlich willkommen. Da freue ich mich schon sehr drauf.
Was mit Medien? Das stürmische Medienmagazin, also im Sinne von Ruhe vor dem Sturm. Weißt du, Herr Peller, was der Reverse Red Button ist?
Reverse Red Button. Ja, im ersten Moment habe ich gedacht, das ist wie damals, als ich noch zur Schule gegangen bin. Ich habe ja so rote Haare und hatte früher so einen Potschnitt. Da haben sie mich immer den Bumper genannt. Das ist es aber, glaube ich, nicht. Ich stelle mir da sowas runter vor, wie man geht auf was mit Medien und da muss man erst so einen Knopf drücken, damit der Feed überhaupt dazukommt. Der ist nicht automatisch da, so wie früher immer. Ist das sowas?
So ein bisschen. Also das ist eine Funktion, vor der die Fernsehmacher in Deutschland viel Angst haben. Wenn das klassische lineare Fernsehen auf meinem Fernsehgerät nur noch eine von vielen möglichen Apps ist, gleichzeitig mit den anderen. Das heißt, um Fernsehen zu können, müsste ich in Zukunft ein erstes Gerät einschalten und dann nochmal extra auf eben den Reverse Red Button drücken. So, etwas, das ich dann zum Beispiel auswählen könnte, stattdessen wäre Netflix. Haben wir ja vergangene Woche vorgestellt.
Genau, das ist ja der Streamingdienst aus den USA, der lauter Filme und Serien im Angebot hat und mittlerweile eben ja auch, das ist das Besondere, selbst auch Serien produziert. House of Cards ist die bekannteste davon, jetzt gerade in der zweiten Staffel angelaufen. Und wenn die USA abends vor dem Fernseher sitzen, dann macht Netflix heute ja schon den größten Teil des Datenverkehrs im Netz aus. Und da haben wir auch letzte Woche dazu gehört, Netflix ist auf dem Weg, ein richtiger Gigant zu werden, möglicherweise so groß wie Google oder Apple.
So, und ich bin jetzt nicht der größte Hellseher, aber das wird noch ein Riesenthema. Also das klassische Fernsehen wird immer weiter verdrängt. Diese Woche war das Thema auch auf dem Bewegtbildkongress TV.com in Karlsruhe. Da hat man zwischen den Zeilen auch schon so ein bisschen raushören können, welche Angst auch in der Branche umgeht. Und einer, der sich dort, habe ich gelesen, bei DWDL in Rage geredet hat, ist der Herr Geschäftsführer des Verbandes Privater Rundfunk und Telemedien, VPRT. Klaus Grevenig, er ist jetzt bei Was mit Medien. Guten Abend.
Schönen guten Abend, hallo.
Was glauben Sie denn, was passiert, wenn Netflix nach Deutschland kommt?
Ja, es ist schön, dass man es doch schaffen kann, mit entsprechender Intonation auch von Angst und sonstigen Dingen doch so viel Aufmerksamkeit zu erzeugen. Was dort eigentlich alle Sendervertreter gesagt haben, war schlicht, dass man diesen Wettbewerber so aufnehmen wird wie alle anderen auch, nämlich mit einer Portion Gelassenheit, aber natürlich auch einer Aufmerksamkeit. Ich glaube, dass es gar nicht so viel ändern wird, denn das, was Netflix macht, nämlich intelligente und spannende Inhalte zu einem Gesamtportfolio zusammenzustellen, was dann an den Endkunden übergeben wird, ist ja nichts, was komplett neu ist, sondern was hier in Deutschland schon seit etlichen Jahren geschieht und im Übrigen auch auf solchen Plattformen wie Netflix jetzt eine ist. Also es ist nichts, wo man jetzt sagen würde, das ist was, was wir nicht ohnehin schon kennen. Selbstverständlich guckt man drauf, welche neuen Wettbewerber in den Markt kommen und was für Produkte die anbieten.
Ich frage mich, ob Sie gerade wirklich so locker sind, wie Sie sich geben, weil der Unterschied ist ja, die Streaming-Anbieter, die wir hier kennen, die bedienen wir über den Computer meistens. Das Geschäft läuft aber ja in die Richtung, dass ich mir das direkt auf den Fernseher hole, parallel als Alternative zum linearen Programm.
Genau, ich glaube, da muss man gar nicht relaxed sein, sondern man muss einfach sich davon lösen, zu sagen, das klassische Fernsehen, so wie es vorhin ja auch bezeichnet worden ist, sozusagen macht sich am Endgerät fest. Dem liegt das Missverständnis zugrunde, dass zum Beispiel wir als Rundfunkanbieter in irgendeiner Form an einem Endgerät hängen und zum Beispiel Fernseher machen würden statt Fernsehen. Uns ist es letztlich egal, wie der Verbreitungsweg ist. Und auch heute ist es ja schon so, nehmen Sie Maxdome, nehmen Sie andere Anbieter im Markt, dass Sie genau das machen, nämlich quasi eine Bündelung von linearen und nonlinearen Angeboten, Lizenzpakete für den Nutzer auch im Internet bereitzuhalten. Insofern ist es so neu dann doch nicht.
Aber sind denn nicht in gewisser Hinsicht, auch wenn Sie sagen, Sie sind nicht mehr nur auf den Fernseher fixiert, es gibt ja auch andere Hardware-Anbieter, ich nehme mal so eine Xbox oder auch Apple TV und Google will auch mit dem Chromecast demnächst etwas Entsprechendes rausbringen. Es gibt da ja auch mal, ich sag mal noch sowas wie Gatekeeper plötzlich, die auf andere Art und Weise auch einen Zugang von Fernsehinhalten regulieren. Diese Hürde muss man aber trotzdem erstmal nehmen.
Das ist völlig richtig. Also man kann sicherlich auch an dem Beispiel Netflix, aber auch an allem anderen sehen, insbesondere jetzt auch bei den Smart TVs, dass es einfach neue Player im Markt gibt, die sich zwischen den Zuschauer, den Nutzer und den Inhalt legen. Und etwas, was bei uns klassische Aufgabe der Regulierung ist, eigentlich für Vielfalt bei Zugang und Auffindbarkeit zu sorgen, diese Themen einfach neu sortiert werden müssen. Wir haben Gesetze, die datieren noch aus einer Zeit, wo wir von knappen Rundfunkfrequenzen, terrestrischen Frequenzen ausgegangen sind und die so heute einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Deswegen muss man diese Punkte sicherlich adressieren und man muss auch im Blick behalten, was insbesondere die Hardware-Anbieter oder auch diejenigen, die dann quasi eine Software auch wie Browser kontrollieren und den Zugang zu den Inhalten schauen, dass die auch eine gewisse Macht ausüben können, wenn sie zum Beispiel nur noch eigene oder bevorzugt eigene Programme listen. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen ein Radiogerät, dafür stehen wir ja auch, und man findet jetzt die Radio Wissen da gelistet als 2847. Programm und die einzige Art, es anzunavigieren, ist durch einen Weiter-Button. Solche Geräte gibt es durchaus im Markt. Das heißt also, die Probleme, die dadurch entstehen können, die muss man sicherlich genau anschauen.
Das heißt aber, wenn Sie in dem Zusammenhang auch von Regulierung sprechen, wollen Sie dann tatsächlich festlegen, dass es da einen, ich sag mal, gleichberechtigten Zugang für alle geben soll?
Wir denken, dass es auf jeden Fall Maßnahmen geben muss, die den diskriminierungsfreien Zugang und die Auffindbarkeit bestimmter Angebote sichern. Gerade beim Rundfunk ist es ja so, dass wir auch mit besonderen Auflagen versehen sind. Solange es die gibt, muss man sich auch Gedanken machen, wie man die Programme dann auch finden kann. Das heißt aber jetzt nicht, dass man grundsätzlich alles zu Tode regulieren muss. Man muss nur gucken, dass man faire Bedingungen für alle hinkriegt und damit schließt sich der Kreis dann auch zu Netflix. Dieses Problem verdeutlicht sozusagen in Deutschland, dass die Wettbewerbsbedingungen gerade für deutsche Anbieter eben nicht dieselben sind. Wir haben deutsches Kartellrecht, wir haben deutsches Medienrecht, Dinge, die nur zum Teil durch andere Angebote oder durch nonlineare Angebote so eingehalten werden müssen. Und da muss man eben sehr grundsätzlich rangehen.
Könnten Sie nicht einfach statt zur Politik zu laufen, auch zu den Anbietern laufen, Samsung, Google, Apple, Netflix und irgendwelche Kooperationen aushandeln?
das eine schließt das andere ja nicht aus. Also es ist ja heute auch so, dass alle Video-on-Demand-Portale, die jetzt aus dem Senderbereich kommen, auch Vereinbarungen mit Netzbetreibern aus allen Infrastrukturen schließen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich gut, wenn das auch durch die Regulierung flankiert wird und gleichzeitig abgesichert wird, dass man die Programme dann auch auffinden kann, weil wir uns ja alle durch Aufmerksamkeit refinanzieren, sei es durch Werbung oder durch einzelne Pay-Angebote.
Wäre es nicht auch noch ein Ansatz zu sagen, bevor jetzt so ein großer Player wie Netflix hierher auf den deutschen Markt kommt, zu sagen, wir raufen uns alle zusammen und nutzen irgendwie alle Kräfte, um, ich sag mal, ein gleichwertiges oder ein Gegengewicht als deutsches Streaming-Angebot auf den Markt zu bringen?
Da legen Sie den Finger in die Wunde, denn diese zwei Anläufe hat es ja gegeben, sowohl im privaten Kreis als auch im Kreise der öffentlich-rechtlichen Anbieter, zum Beispiel mit den nationalen Film- und Fernsehproduzenten. Beide Angebote sind letztendlich vom Bundeskartellamt untersagt worden, vor allem mit einer Referenz auf einen Online-Markt, der im Wesentlichen, das bezieht sich jetzt aufs private Angebot, verglichen wird, damit, dass man sagt, TV-Anbieter im Netz konkurrieren mit anderen TV-Anbietern im Netz. Und wenn dann eben große Player sich zusammentun, dann ist es ein Problem. Das verkennt aus unserer Sicht aber eben die Wettbewerbssituation, so wie Sie sie vorhin auch beschrieben haben, nämlich dass man mit iTunes, mit Apple, mit Google, mit Amazon oder auch mit Netflix sozusagen um die Bedingungen konkurriert und die Angebote ja heute schon vergleichbar genutzt werden. Insofern muss man da, glaube ich, auch national was tun und auch medienpolitisch muss man den Mut haben, da einfach mal neue Wege zu gehen und das Ganze eben als gesellschaftspolitisches Thema auch zu sehen, weil jeder von uns mit den Medien permanent konfrontiert ist, sie nutzt und da einfach der Regulierungsrahmen und der tägliche Gebrauch, aber auch die nationalen Entwicklungsperspektiven nicht mehr im Einklang sind.
Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, wenn ich das höre, es gab diesen Plan, komm, wir schmeißen mal alle zusammen, machen so ein Ding auf. Das Bundeskartellamt sagt, nein, so ein Streaming-Angebot würde eine zu große Marktmacht der TV-Sender miteinander dann am Ende ausmachen. So, und dann fehlen Ihnen die Ideen darüber hinaus und Sie gehen zur Politik. Gibt es nicht weitere Ideen, wie Sie Netflix schon Schnippchen schlagen könnten, bevor es hier hinkommt?
Ja, das erste Schnippchen, das ist ja schon da, nämlich durch gute Angebote, die jetzt schon im Markt sind. Also dadurch, dass alle die in dem Bereich schon was machen, ein gutes Produkt vorhalten.
Wer wäre denn das?
Naja, also ich weiß nicht, offensichtlich nutzen sie die Senderangebote selten, aber es gibt zum Beispiel Maxdome als Plattform, es gibt die sogenannten Now-Angebote der RTL-Gruppe und es gibt auf jeder Webseite der privaten Sendeunternehmen auch die dort vorgehaltenen Angebote auf Abruf. Jeder macht es eben auf seine eigene Art. Aber wenn man das gemeinsam tun möchte, dann muss man sich eben zusammentun und dafür sind bestimmte Regeln einzuhalten. Also die kreativen Ideen, die sind schon da. Letztendlich bleibt einem aber, wenn zum Beispiel das Bundeskartellamt es untersagt, nicht viel anderes übrig, als an diesen Rahmen ranzugehen, weil das Angebot, was man gerne machen möchte und für das die Ideen ja auch schon mehrere Jahre auf dem Tisch lagen, so nicht umgesetzt werden kann.
Mit anderen Worten, einzeln sind das aus Ihrer Sicht gute Angebote, aber zusammengerechnet wäre die Möglichkeit, eben gegen solche Giganten auch zu bestehen.
Sicherlich als zusätzliches Feature und um eine Visibilität gerade auch für die kleineren Player im Markt zu bekommen, wo vielleicht nicht jeder weiß, dass es einzelne VOD-Angebote oder Catch-up-Angebote schon auf den Webseiten gibt. Da wäre das sicherlich ein gutes Schaufenster, was zusätzlich zu den bestehenden Angeboten die Chance hätte, sehr viel Aufmerksamkeit zu bekommen.
Sagt Klaus Grevenig, der Geschäftsführer des Verbandes Privater Rundfunk und Telemedien, VPRT, zur Angst der Fernsehmacher vor dem Tag, oder vielleicht auch nicht Angst, an dem das lineare Fernsehen nur noch eine von vielen Apps sein wird. Reverse Red Button, so heißt es eigentlich. Falls ihr euch das noch in eure Buzzwordliste eintragen möchtet, tut das und dann auch richtig geschrieben natürlich.
Und gleich hier bei D-Radio Wissen, Reverse Red Nose mit Büttenredner Pähler in Was mit Medien?
Das Jecke. Medienmagazin.
Da! Ich hatte vor diesem Moment hatte ich Angst
ja,
in der Show.
Ja, auf jeden Fall. Ihr Schunkele, sagt man ja auch, ich Kamelle, Bütze. Es ist Karneval hier in Köln und anderswo.
Und das heißt?
Auch. Ja, das heißt, ist doch klar. Auch hierbei Was mit Medien ist Karneval angesagt. Zumal, wir haben ja quasi noch was nachzuholen, denn wir waren ja bedingt durch den Relaunch einen halben Monat Februar gar nicht on air, haben nicht gesendet. Und wie könnte man einen Monatsrückblick schöner präsentieren als in Form einer Red in der Bütt. Habe ich mir so gedacht.
Ja, dann mach das doch. Ich zieh mich zurück.
Dann muss ich mich kurz nochmal räuspern, ne? Drum sei ich, liebe Närrinnen und Narren, im Karneval, das ist doch klar, ist alles etwas sonderbar. Im Februar, dem tollen Monat, gab's allerhand Mediengeschichten. Es gab die Lustigen, die Schlimmen und die Schlichten. Schlicht war auch Tante Emma Alice Schwarzer, die vergaß, dass sie in der Schweiz noch Geld besaß. Es war der Spiegel, der es wusste, woraufhin Schwarzer zahlen musste. Sie fühlte sich im Wunderland, weil sie fast niemand mehr verstand. Ihr bösen Medien schreit Juhu, bitte lasst doch die Alice in Ruhe. Noch tiefer fiel wohl nur der gelbe Engel oder doch der Markus Lanz, der dumme Bengel? Herr Ramstetter räumte seinen Stuhl, weil er manipulierte, der Lanz hingegen sich unter die 6 Millionen katapultierte. Des einen Leid, des anderen Freud, drum hat RTL wohl nichts bereut. Zum Dschungelfinale gab's geile Quoten, wie auch für die ganze Staffel. Zuschauer, ihr seid Idioten. Ein Idiot, ganz sicher nicht, ist Mark Zuckerberg, das Milchgesicht. Vor 10 Jahren angefangen, ist jetzt ein finanzielles Schwergewicht. Drum kaufte er sich hip hip hep hep mal eben schnell WhatsApp. Für schlappe 19 Milliarden nur ist der Dienst nun seiner. Drüber freuen tut sich jedoch keiner. Die Medien schreien nicht Hurra, schließlich ist eine neue Datenkrake da. Zum Glück gibt's Streamer. Wunderbar. Aber Facebook immerhin kann ich nun auch nutzen, wenn ich Transgender bin. Und überhaupt wurde im Februar viel verkauft, dass sich manch Heizungsinstallateur schon die Haare rauft. So schlug Google zu bei Nest, was Datenschützer schlecht schlafen lässt. Mir doch egal, Hauptsache es ist warm. Und auch der Rundfunkbeitrag macht mich nicht mehr arm. 50 Cent im Monat sparen und die Doppelleistung bekommen. Denn die ARD hat den Second Screen zum ESC mitgenommen. Währenddessen gerät der Funke-Springer-Deal ins Wanken. Dafür kann sich Matthias Döpfner beim Kartellamt wohl bedanken. Beim Spiegel und Spiegel Online entscheidet Wolfgang Büchner nun allein. Eine Entscheidung trafen auch die großen 4, ARD, ZDF, Sat.1 und RTL beim Bier. Der Deutsche Fernsehpreis wird nicht mehr vergeben. Schade, denn so werden wir nie den Bachelor als Preisträger erleben. Und sowieso erlebt das Fernsehen nicht gerade einen schönen Frühling. Und schuld daran ist nur das Streaming. Netflix heißt der Bösewicht, der fürs TV nichts Gutes verspricht. Die zweite Staffel House of Cards ist ein Erfolgskracher. Olympia dagegen läuft schwacher. Schwächer. Tusch bitte.
Ja, Moment.
Kurz vor Ende dieser tollen Rede komme ich zu einer echten Fehde. Matthias Matusek, der Durchgeknallte, hetzt gegen Schwule. Wie nannte man das noch in der Schule? Homophob und menschenfeindlich? Da bleibt auch Niggemeier nicht mehr freundlich. Ein ernstes Thema ist diese Sache, wobei ich trotzdem über den Hahnenkampf der beiden lache. Normalerweise heißt es, aller guten Dinge sind 3. Bei Thilo Sarrazin ist jedoch auch meine Geduld vorbei. Dieser Mann ist eine publizistische Küchenschabe. Christian Wulff dagegen, ein Waisenknabe. Ein Film über den Bundespräsidenten will uns die Wahrheit über diesen zeigen. Drum stimmt auch die Bild ein in diesen Reigen. Und veröffentlicht den Text der Sprachnachricht auf Diekmanns Phone. Das mag einem vorkommen wie ein Hohn, dass Wulff heute freigesprochen wurde. Ach Medienwelt, du bist eine echt ganz absurde. Ich sage nur YouTube und GEMA. Es ist doch immer das gleiche Schema. Es gibt leider noch immer Leute, und das ist keine kleine Meute, die verstehen das Internet einfach nicht, woran mir fast das Herz zerbricht. In eben dieses Herz geschlossen habe ich auch einen Sender. Wär er eine Frau, bekäme ich einen Ständer. Tusch bitte. Seit Februar ist es on air, das neue D-Radio Wissen. Wenn ich dich nicht hätte, ging's mir beschissen. Zum Glück bist du ja da, drum fand ich den Februar so supergeil wie Edeka. In diesem Sinne, Helau Alaf und Grüße an Fine, schickt euch der Zurückgebliebene. Mein Name ist Herr Pähler, heute bin ich Karnevalist und im nächsten Moment schon wieder Medienspezialist. Drum mache ich nun Schluss, weil ich hier weitersenden muss. Ich hoffe, ich konnte euch eine Freude bereiten und wünsche euch auch weiterhin mediale Zeiten.
Man sollte vielleicht dazu sagen, dass du Westfale bist, oder?
Ja, wieso?
Ja, ach nur so.
War das nicht schön?
Ja, es war schön. Und es war ein Vergnügen heute mit dir, Herr Pähler.
Ah, was soll ich nur sagen, Herr Horn?
Bis nächste Woche wünschen wir euch eine
Mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr Audios und Podcasts auf deradiowissen.de.